Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, nach einem erholsamen, interessanten Wochenende am Montag, dem 28. Oktober 2024. Eines der größten Probleme, das wir in der Schweiz derzeit haben, ist der Verlust der Streitkultur. Streit ist das Lebenselixier der Demokratie, die Auseinandersetzung. Und Auseinandersetzung bedeutet, dass man dem anderen zuhört, dass man mit ihm redet und dass man ihn ernst nimmt und dessen Argumente und die Argumente dann eben auch auseinandernimmt mit hoffentlich besseren Argumenten. Das Ringen um Lösungen, eine Sicht, die andere Sicht, Rede und Gegenrede. Und das geht verloren, leider auch in der Schweiz. Obwohl die Schweiz ja ein Land ist, ein Land wäre, das mit seiner direkten Demokratie, mit seinen demokratischen Institutionen diese Streitkultur gewissermaßen in der DNA, im Aufbau ihrer staatlichen Selbstorganisation hätte. Die Schweiz ist ja die vermutlich älteste und erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt und als solche eben immer wieder mit dieser Streitkultur besser gefahren. Wir haben deshalb auch, oder sollten es haben, eine größere Meinungsvielfalt. Aber wenn man eben aufhört, diese Streitkultur zu leben, wenn man kapituliert vor dem Moralismus, vor der Cancel Culture, und das passiert eben auch bei uns, dann geht diese Streitkultur kaputt, dann ist sie futsch und dieses Problem haben wir heute in der Schweiz. Verlust von Streitkultur, das bedeutet auch, dass man die Argumente des anderen nicht mehr ernst nimmt, dass man die Substanz der Sache nicht mehr im Kern zu durchdringen versucht, sondern dass man sich damit begnügt, Etiketten zu verteilen, dem anderen einfach einen Schlötterling anzuhängen. Ja, das ist der Populist, das ist der Rechtsextreme, das ist der Ausländerhasser, das ist der Klimaleugner, das ist der Corona-Leugner, das ist der Aluhut, das ist der Putin-Versteher. Solche Ausdrücke sind Symptome einer zugrunde gehenden, absterbenden Streitkultur, meine Damen und Herren. Und Streit, auch die kritische Auseinandersetzung, ist das Gegenteil, ist im Grunde eine Form von Respekt, ist die höchste Form des Respekts, die man einem entgegenbringen kann, indem ich seine Argumente ernst nehme, mich damit auseinandersetze und sie auch widerlege, zeige ich dem anderen den Respekt, indem ich ihm einfach irgendetwas anhänge, etwas unterstelle, respektiere ich ihn nicht, oder aber ich grenze ihn aus. Das ist ja der neueste Fimmel. Dass nur noch Gleichgesinnte miteinander reden, das haben wir im Schweizer Fernsehen, das haben wir in den sogenannten Diskussionsforen, in denen ja gar keine richtigen Diskussionen mehr stattfinden. Im Schweizer Fernsehen herrscht, Entschuldigung, einfach eine linke Mafia, die ungefähr ihre, ja, mehr oder weniger gleichgetakteten Auffassungen unter sich austauscht, unter Einbezug da des einen oder anderen genehmen, nicht ganz Gleichgesinnten. Aber die wählt man natürlich auch mit Bedacht aus, damit dann von der anderen Seite, eben von der rechten Seite, vor allem, ja, die Anpassungswilligen, die etwas stromlinienförmigen, da nur noch mitgenommen werden. Also, das ist für mich im Moment eines der ganz grossen Themen in der Schweiz, aber eben nicht nur in der Schweiz, in anderen Ländern ist es noch viel schlimmer, der Verlust der Streitkultur, der Mangel an Auseinandersetzung, der Vormarsch der Cancel Culture. Man wird plötzlich ausgegrenzt, die Türen gehen zu. Das ist nichts Neues unter der Sonne, das hat es immer wieder gegeben, natürlich auch in der Schweiz, diese Verunglimpfungsunkultur. Aber das ist etwas Gefährliches und immer auch ein Zeichen einer niedergehenden Elite. Und nicht übrigens einfach nur ein Monopol der Linken. Es gab auch eine Cancel-Kultur der Rechten. Zu Beginn der 70er Jahre kann ich mich erinnern, noch als Schüler, da ist man auf die Linken losgegangen. Damals waren die Linken eigentlich die Hinterfrager, die Rebellen, die Robin Hoods gegen diese Verkalkung, Vergreisung, gegen diese Cancel Culture der Rechten. Und die Rechten haben nachgedacht, das reicht, wenn ich dem anderen einfach vorwerfe, er sei von Moskau ferngesteuert. Aber das reicht eben nicht. Und heute reicht es nicht, wenn ich einem Andersdenkenden sage, er sei einfach ein Rechtsextremer, ein Ausländerhasser oder eben ein Putin-Freund. Das sind Anzeichen einer eben auch Schwäche, die man versucht überzukompensieren durch die Vermeidung von Streitkultur. Deshalb ist Journalismus hier ganz extrem gefordert. Das ist die Aufgabe der Journalisten, diese Cancel Culture zurückzudrängen, die Streitkultur nach vorne zu bringen. Aber die Medien sind ja geradezu Durchlauferhitzer oder Sprachrohre dieser Cancel Culture. Die Medien sind süchtig nach Cancel Culture, nach diesem billigen Moralismus, nach diesem abfälligen Verteilen von verächtlich machen sollenden Etiketten. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und die Journalisten, die so gerne sich da etwas aufschwingen, die anderen zu kritisieren, sollten da selbstkritisch in den Spiegel schauen. Was sind die wichtigen Themen des heutigen Tages? Was sind übers Wochenende in der Sonntagspresse die entscheidenden News? Der Bund macht Druck auf arbeitsscheue Ukrainer. So ungefähr lautet die Schlagzeile des Sonntagsblicks aus dem Hause Ringe. Das ist interessant. Der Bund, also der Bundesrat, scheint nun da etwas Unmut zu entwickeln. Man stellt fest, viel zu wenige dieser mit Schutzstatus S in die Schweiz geholten Ukrainer arbeiten. Und jetzt wird da versucht, fieberhaft Gegensteuer zu geben, natürlich auch als Folge des Unmuts aus der Bevölkerung. Was geht vergessen in der Berichterstattung? Was geht vergessen auch in dieser ganzen fiebrigen Betriebsamkeit? Vergessen geht, meine Damen und Herren, dass der Bund diese Ukrainer ja in die Schweiz geholt hat. Und zwar mit den damit verbundenen Leistungen und Anreizen. Und wenn die Ukrainer nicht arbeiten in der Schweiz, hat das eben nicht damit zu tun, dass die Ukrainer faul wären, sondern dass wir so blöd sind, beziehungsweise unsere Politik so unfähig ist, dass sie eben Anreize geschaffen hat, Sozialleistungen auf Vorrat verteilt hat, die es als unpraktisch und nicht lohnenswert erscheinen lassen, wenn man dann noch arbeitet. Also der Bund, der hier jetzt sozusagen auch durch seine vorgeschobenen publizistischen Garden verlauten lässt, da diese bösen, faulen Ukrainer, die arbeiten nicht und jetzt müssen wir heldenhaft hier Gegensteuer geben. Das ist natürlich eine Verzerrung der Wirklichkeit, das sind Fake News. Der Bund ist schuld daran. Die gleichen Leute, die nicht nur diese Ukrainer ins Land geholt haben, sondern eben darüber hinaus auch Anreize geschaffen haben, die einem das Arbeiten, wenn nicht verunmöglichen, so verleiten, beziehungsweise eben nicht als lohnenswert erscheinen lassen. Das sind eigentlich die, die jetzt ihre von ihnen geschaffenen Probleme selber korrigieren müssen, aber das nicht zugeben, sondern gewissermaßen den schwarzen Peter da den anderen zuweisen. Aber der Mensch ist, wie ich hier schon oft gesagt habe, Jäger und Sammler. Der nimmt eben alles mit, was man ihm hinstellt. Also muss sich der hinterfragen, der ihm das hingestellt hat. Schweizer Stahlbarone giftelt die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag. Die Schweizer Stahlbarone, sie kassieren hohe Löhne und wollen auch noch Subventionen. Ja, jetzt gibt es auch noch billigen Populismus gegen die Stahlbarone, denn auch hier muss man ja die ganze Geschichte im Blick behalten. Die schweizerische Stahlindustrie ist vom Staat, und zwar durch die Energiepolitik, die grüne Energiepolitik, dermaßen behelligt worden. Man könnte sagen, drangsaliert, stranguliert worden. Dass ich also jeden Manager in der Stahlindustrie verstehe, dass er nur arbeitet, wenn er von seinem Arbeitgeber auch einen beträchtlichen Lohn kassiert, aufgrund einfach dieser enormen politisch verursachten Widrigkeiten. Und zum Zweiten muss man sehen, dass natürlich diese Stahlkonzerne durch diese staatliche Energiepolitik auch in diese Subventionsabhängigkeit gewissermaßen getrieben werden. Denn wenn der Staat dermaßen eingreift, dir das Geschäft gewissermaßen kaputt macht durch seine Regulierungen, ja, dann ist ja logisch, dass die Unternehmer, dass die Manager, dass die Betriebe sagen, ja, Entschuldigung, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns jetzt auch wieder unterstützen. Und ich habe ja im Nationalrat gesehen, wie linke Politiker sogar selber nach solchen Subventionen gerufen haben. Zuerst machen sie es kaputt Und dann, wenn es fast tot ist, wollen sie es mit Subventionen wieder zum Leben erwecken, damit es nachher vom Staat kontrolliert werden kann, und zwar von jenen linken Politikern, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben. Das sind hier die Prozesse, die ablaufen, meine Damen und Herren. Dann habe ich irgendwo gelesen, die schweizerische Sozialdemokratie habe einen schweren Stand im Bundesrat. Beat Jans und Elisabeth Bohm-Schneider seien von der Substanz her schlechtere Politiker und nicht mehr so einflussreich wie das frühere Gespann Simonetta Sommaruga und Alain Berset. Und das ist sicherlich nicht ganz falsch, diese Beobachtung. Was allerdings im Zusammenhang mit der ganzen Thematik SP und Linke mir in den Sinn gekommen ist, während der Lektüre der betreffenden Artikel, ist Folgendes. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber für mich ist mit der Corona-Pandemie, mit dieser überschießenden staatlichen Interventionshysterie, ist irgendetwas kaputt gegangen in der Schweiz oder zumindest stark beschädigt worden. Und zwar die einst als schweizerisch, auch schweizerisch oder vor allem als schweizerisch gerühmte Eigenschaft, Fähigkeit zur, wie es mal ein berühmter Volkskundler ausgedrückt hat, Richard Weiss, zur haushälterischen Bewältigung des Daseins, die haushälterische Bewältigung des Daseins, die Sparsamkeit, der Blick auf die Kosten. Das ist doch spätestens mit der Corona-Pandemie komplett den Bach runtergegangen. Während dieser Corona-Pandemie hat der Staat ja vorgelebt, dass wir Schweizer sozusagen Jongleure von Milliarden werden können, die uns gar nicht gehören, beziehungsweise die man da steuergeldmäßig zusammengesammelt hat und die man dann freihändig ausgibt. Milliarden für das, Milliarden für das, das geht auch noch. Der Staat kann alle Lebenslasten übernehmen, kann dir die Verantwortung, die materielle Verantwortung für dein Leben abnehmen. Also diese ursozialistischen falschen Versprechen sind da auch von bürgerlicher Seite mitgetragen worden. Es gab kein Halten mehr, es gab keine Grenzen mehr. Und das hat irgendwie einen Knacks gegeben hier im nationalen Charakter der Sparsamkeit, wenn wir das mal so formulieren möchten. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Aber mit Corona, wenn man etwas länger darüber nachdenkt, hat das Ganze ja nur seinen grotesken Höhepunkt erlebt. Das hat ja schon früher angefangen, bei der Finanzkrise hat man angefangen, Wirtschaftskrisen einfach mit Geld zuzuschütten. Dann ist die ganze Klimathematik gekommen, wo sich der Bund anheischig gemacht hat, zu wissen, das ist auch eine Anmaßung von Wissen, nicht nur eine Anmaßung von Macht, weil Wissen gleich Macht sei, hat mal ein berühmter Philosoph gesagt. Der Bund hat dann auch behauptet, er wisse, wie man die Energieversorgung der Schweiz in 50 Jahren organisieren müsse, nämlich unter dem apodiktischen Verzicht auf Kernenergie. Und in diesem Zusammenhang hat man ja auch eine gigantische grüne Subventionswirtschaft angeworfen. Also die Schweiz hat da verloren ihre staatliche Vernunft, ihre finanzielle Vernunft. Und die Frage ist, wie kommen wir von diesem selbstzerstörerischen Drang des Geldausgebens wieder runter? Und ich sehe nur einen Weg. Man muss die Parteien und die Politiker wählen in Bern oder selber in die Politik einsteigen. Die Parteien, die Politiker wählen in Bern, die dem Staat das Geld wieder entziehen. Die eine Entziehungskur machen, meine Damen und Herren. Die natürlich vor allem in linken Kreisen und jenen Kreisen, die jetzt natürlich durch den Staat in die Abhängigkeit getrieben worden sind, dafür muss man auch Verständnis haben, ist ja klar. Wenn der Staat immer mehr Leute unterstützt, schafft er immer mehr Abhängige, die dann natürlich auch an diesen Subventionen, an diesem finanziellen Methadonprogramm hängen des Staates. Aber hier braucht es eine ganz dringende Entziehungskur. Die Schweiz der Milliardenjongleure, das können wir uns nicht leisten. Die NZZ ruft nach dem Nordkorea-Einsatz zur totalen Eskalation. Der Oberfalke Andreas Rüesch von der Falkenstraße. Wir haben ja kürzlich über den Georg Hässler gesprochen, die geschätzten Kollegen. Das ist eben auch Streikkultur, Auseinandersetzung, ernst nehmen da des Mitbewerbers auf dem Schlachtfeld in der Kampfzone der Publizistik, der Andreas Rüesch, der da mit ganz gespitzten bajonettartigen Griffeln immer wieder in die Harfe greift. Dieser Andreas Rüesch, der ruft nun also nach dem mutmaßlichen Einsatz von Nordkoreanern an der ukrainischen Front, der ruft nun also zur totalen Eskalation. Jetzt müssen gewissermaßen auch die NATO-Soldaten hier ins Geschehen eingreifen, so als ob die nicht schon längst ins Geschehen eingreifen würden. Was meinen Sie, wer bedient da diese britischen und französischen Marschflugkörper in der Ukraine? Meinen Sie, das sind ausgebildete Ukrainer? Meinen Sie, es gibt keine amerikanischen Söldnertruppen, die schon längst in der Ukraine tätig sind? Und wie war das seit 2015, als britische, amerikanische und auch andere Militärberater von NATO-Provenienz in dieser Ukraine sich ganz massiv einmischen und sich immer weiter nach vorne drängen, auch ins Schwarze Meer etc. Also die westliche Seite, die NATO ist ja schon längstens präsent in diesem Krieg und auch mit ihren Waffen, die sie da mit zunehmender Eskalationsfähigkeit zur Verfügung stellt, ist ja die NATO überpräsent. Und beim Thema Nordkorea muss man auch sehen, dass, glaube ich, Nordkorea mehr oder weniger von der männlichen Bevölkerung her nur aus einer Armee besteht. Die sind ja alle in der Armee. Und zwar in allen möglichen Funktionen, nicht nur als Frontkämpfer. Aber es ist ja auf der anderen Seite völlig klar, dass wenn der Westen eine dermaßen sozusagen Dr. Strangelove kalte Kriegspolitik betreibt, die Russen wollen an unsere Lebenssäfte, sich gewissermaßen der Paranoia eben eines neuen kalten Kriegs hingibt, dass man damit die Russen in die Arme, ja sicherlich nicht des Westens treibt, sondern eben in die Arme jener Staaten, die dem Westen vielleicht am wenigsten gefallen und gegen die der Westen ja schon seit vielen, vielen Jahren und dann natürlich auch zu Recht mobil macht. Nehmen wir den Iran, nehmen wir Nordkorea oder mit etwas zum Teil auch fragwürdigem Zungenschlag gegen China. Ist ja logisch, dass es die Amerikaner geschafft haben mit ihrer Konfrontationspolitik, mit ihrer Politik der Überheblichkeit, nachdem sie, wie George Herbert Walker Bush, also der ältere Bush gesagt hat, nachdem sie den Kalten Krieg gewonnen haben. Er hat ja in Russland, ob einem das passt oder nicht, die Freude ausgelöst, dass man sie dann auch noch gewissermaßen gedemütigt hat, wie im Schwingen, wenn sie sagen, ich habe gewonnen und ihrem Gegner nicht mehr das Segmel von der Schulter wischen. Ja, dann löst das beim Unterlegenen in der Regel keine freundschaftlichen Gefühle aus. Und der Westen, der sich hier in selbstgerechter Pose aufblustert, hat doch diese Russen genau in die Arme getrieben. Und das stört mich eben, das ist auch Cancel Culture, dass man solche Argumente ausblendet in Zeitungen, die für sich höchste Qualitätsansprüche in Anspruch nehmen. Die Witwenrente, da hat im Sonntagsblick einen ganz tollen Artikel geschrieben, Nationalrat Alfred Heer von der NZZ. Diese Witwenrente ist ja in der Schweiz auch deshalb abgeschafft worden, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, weil ein Appenzeller Witwer beim Straßburger Menschenrechtsgerichtshof kritisiert hat, dass das eben eine Diskriminierung sei der Männer, der Witwer, eine Witwenrente. Und dieses Straßburger Gericht hat einen seiner wieder einmal birnenweichen Entscheide getroffen, bei denen der Bundesrat nichts Besseres zu tun wusste, als diesen Entscheid dann auch noch umzusetzen und selber sich anzuschminken, zu eigen zu machen. Hat das also auf alle Witwen ausgedehnt und damit natürlich auch jene Witwen bestraft, die ihr Leben nicht so verbracht haben, wie sich das die progressiven Familienpolitiker der Linken und Grünen und zum Teil auch Bürgerlichen oder soft Bürgerlichen vorstellen, sondern die eben nach dem Tod ihres Mannes tatsächlich angewiesen sind, dass man für sie sorgt, und zwar nach dem biblischen Wort, sorgt für die Witwen und Waisen. Aber das darf ja heute auch nicht mehr gelten. Das muss jetzt weggewischt werden. Und Nationalrat Heer weist da zu Recht darauf hin, dass das doch einfach überhaupt nicht sinnvoll erscheint, dass solange wir Geld, Milliarden verschieben, ein Bundesrat Ignazio Cassis 5 Milliarden Schweizer Franken in die Ukraine verschiebt, Streichen wir zu Hause die Witwenrente? Ich meine, Sie müssen sich das einmal vorstellen. Ich meine, was ist denn das für eine Entsolidarisierung? Und Teile der SVP, die jubeln dann auch noch. Da die ordnungspolitische Fraktion, großartig, jetzt haben wir diese ungerechte Witwenrente abgeschafft. Um Himmels Willen, wie kurzsichtig. Solange die Schweiz Milliarden in korrupte Länder verschiebt, unter dem Begriff Entwicklungshilfe, solange sie diese Ukraine finanziert, mit Milliarden. Ich meine, das ist doch völlig falsch, hier eine Witwenrente zu streichen, nur weil ein Gericht von größenwahnsinnigen Exponenten in Straßburg, die sich immer mehr einbilden, sie könnten da in alle Länder hineinregieren, dass man sich so ein Urteil zu eigen macht. Und gerade eine SVP, von der würde man erwarten, dass sie dagegen Protest einlegt. Das macht sie auch, aber wie ich sehe hier, nur in Gestalt des Alfred Heer. Beat Jans, der Asyl- und Justizminister, total überfordert. Wir lesen über eine Kommissionssitzung, ich glaube der staatspolitischen Kommission, die in einer Art Tohuwabohu endete, fast abgebrochen worden sei, chaotisch, schlecht geführt eben, und Beat Jans sei völlig überfordert. Man hat ihm das Dossier zurückgegeben und gesagt, jetzt müssen sie sich da wieder seriös vorbereiten, das geht nicht. Und Beat Jans, das ist ja hochinteressant, er steht gewissermaßen in einem Zweifrontenkrieg. Einerseits die Bürgerlichen, die natürlich Druck machen auf seine Asylpolitik, aber in seiner SP hat er auch Gegenwind, weil da geben die Juso den Ton an. Und die hätten ja lieber den John Pult oder John Pult im Bundesrat gesehen. Und vor diesem Hintergrund muss man auch in Betracht ziehen, denn die jüngste Delegiertenversammlung der SP, die hat ja in Davos stattgefunden, keine SP-Hochburg, aber in den bündnerischen Gefilden des, vielleicht bald einmal doch noch Bundesrats John Pult. Und das sind so etwas die politischen Schlachtordnungsverläufe, wie wir sie da bei den Linken sehen. Die Arena des Schweizer Fernsehens hat zum zweiten Mal in Folge den Ex-Juso-Präsidenten David Roth eingeladen. Das finde ich interessant. Das machen sie eigentlich nie. In zwei Sendungen hintereinander den gleichen Politiker. Das haben sie hier gemacht. Da sehen sie einfach offensichtlich. Sie haben nicht einmal mehr das Gefühl, man müsse es verstecken. Da sehen sie einfach die klaren Sympathien und Vorlieben da des Moderators Sandro Brotz. Aber die Pointe ist ja, dass sie und wir das Ganze auch noch bezahlen mit unseren Zwangsgebühren. Serge Gaillard verteidigt seinen Vorschlag zu Handen von Karin Keller-Sutter, den Vorbezug der dritten Säule stärker zu besteuern. Und auch der zweiten Säule, also der Arbeitsgruppen Spiritus Rector. Und das ist natürlich falsch. Wieso verteidigt das in den Medien mit dem Platzett des Bundesrates der Serge Gaillard? Hier müsste doch Karin Keller-Sutter hinstehen als freisinnige Finanzministerin und erklären, warum sie etwas, was man den Leuten versprochen hat, mit dem Ziel, dass sie eben ihr Geld investieren in diese dritte Säule, dass man das jetzt durch eine Vervielfachung der Besteuerung wieder kaputt macht, diesen Volksbetrug, müsste doch die freisinnige Bundesrätin hier erklären und verteidigen. Aber die versteckt sich eben hier hinter diesem Arbeitsgruppenleiter, der sich dann auch noch hergibt, so als gewissermaßen intellektueller Bodyguard, dieser Karin Keller-Sutter zur Hilfe zu eilen. Übrigens war es auch Karin Keller-Sutter, die damals als Justizministerin all diese Ukrainer ins Land geholt hat, mit denen der Bundesrat heute nicht fertig wird. Und da der Beat Jans das Ganze dann ausbaden muss, dürfen wir auch nicht vergessen. Also die im Dunkeln sieht man nicht. Und die Freisinnige möchte sich natürlich das wunderbare blütenreine Revers nicht schmutzig machen. Und Serge Gaillard sagt natürlich Dinge, denen man nicht unwidersprochen begegnen kann. Er sagt zum Beispiel, das seien Steuerschlupflöcher für Reiche, die jetzt da gestopft worden seien. Entschuldigung, nicht nur Reiche legen sich da eine dritte Säule an. Das ist also dummes Zeug, das stimmt hinten und vorne nicht. Noch die Schlagzeilen auf den Titelseiten da, NZZ heute Morgen, Rechtsaußenparteien. Demokratien müssen Rabauken aushalten können. Sind ja nur Rabauken da, diese Rechten, sind nur Rabauken. Das ist eben die Verweigerung der Streitkultur durch jene, die behaupten, sie hochzuhalten. Rabauken. Da fängt es schon an, dass man den anderen nicht ernst nimmt. Das ist ja nur so ein Rabauke. Das ist keine Streitkultur. Das ist schon die erste Vorstufe zur Cancel Culture. Elisabeth Bohm-Schneider verteidigt Gesundheitsreform. SP-Bundesrätin kritisiert linke Angstkampagne. Sie wirft Parteikollege Pierre-Yves Maillard vor, mit veralteten Zahlen Stimmung zu machen. Ja, das ist auch etwas defensiv. FINMA-Chef will Schweizer Banken büssen können. Ja, die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, das ist der Tagesanzeiger, großes Thema heute. Ja, die Finanzmarktaufsicht hat damals eben auch gravierend versagt im Fall Credit Suisse. So viele Kontrolleure, dass sie vor lauter Kontrollieren das zu Kontrollierende gar nicht mehr kontrolliert haben. Georgien nach der Wahl, das kleine Land im Kaukasus dürfte sich weiter von der EU entfernen. Und die Regierungspartei feiere sich als Wahlsiegerin. Wir werden darüber berichten in der nächsten Weltwoche. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden falsch informiert über das Thema Georgien. Diese Regierung, die jetzt angefeindet wird, weil sie sich da dem Westen nicht mit wehenden Fahnen in die Arme wirft, die werden jetzt verunglimpft als Putinisten. Das sind sie aber nicht. Ich habe am Wochenende mit Georgien gesprochen. Und die haben mir gesagt, das stimmt einfach nicht. Diese Regierung möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Sie möchte weder Russland beitreten noch der NATO und vor allem möchte sie aber auch nicht in sinnlose, gefährliche Abenteuer hineingezogen werden durch den Westen. Aber das wird hier gar nicht berichtet. Die sind eben auch im Rausch des Kalten Krieges. Diese Dr. Strangelove's der Publizistik. Dr. Strangelove übrigens, das ist der Titel eines Films von Stanley Kubrick, einer großartigen Kalten Kriegs-Satire. So, meine Damen und Herren, das war's mit diesem morgendlichen Energiebooster hier bei Weltwoche Daily. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich hoffe, Sie sind auch dort wieder frisch und ausgeruht dabei. Ich freue mich. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste. Aber garantiert, ich melde mich zurück. Gut gelaunt, kritisch und unabhängig, selbstverständlich.